Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Paulus an die Galater im 5. Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die anderen Konfessionen schauen misstrauisch auf die Lutheraner, was wir denn da feiern, Ende Oktober. Und manchmal wollte ich, wir würden am 31. Oktober Halloween feiern, das wäre einfacher zu erklären. Das wäre unmittelbar einleuchtend, ein Fest, das sich jedem erschließt. Man verkleidet sich und sammelt Süßigkeiten. Das wäre die unkomplizierte Definition vom Reformationsfest. Es geht irgendwie offensichtlich um einen Akt der Erinnerung, um eine vergegenwärtigende Feier dessen, was am 31. Oktober 1517 geschehen ist. Ein Diskussionspapier, das damals gerade noch als Nachwuchshoffnung der Theologie zu akzeptierenden Professor Martin Luther in Wittenberg, 95 Thesen gegen den Ablassmissbrauch am Vorabend von Allerheiligen. Vorabend von Allerheiligen deswegen, weil es da um den kürzeren Weg in den Himmel für die Gläubigen gehen sollte. Der Landesfürst Luthers, der die Universität gestiftet hatte, der hatte eine wunderbare Sammlung von heiligen Reliquien. Also von irgendwelchen Überresten von Menschen, denen man zutraute, dass sie wegen ihres heiligmäßigen Lebens schon im Himmel sind. Ich weiß nicht genau, was er hatte, den Schädel Johannes des Täufers im Alter von 10 Jahren oder sowas. Man hat auch damals schon gespottet über diese Zeichen der Verehrung. Und wenn man mit diesen Reliquien zu tun kriegte, dann gewann man daraus Ablass. Das heißt, Erlass zeitlicher Sündenstrafen. Die Vorstellung war die, freigesprochen von Sünde und Schuld wird man um Christi willen durch die Kirche. Aber es bleibt noch was abzubüßen. Man muss ja auch irgendwie wiedergutmachen, was man vorher angerichtet hat. Und wenn man das zu Lebzeiten auf dieser Erde nicht schafft, und das ist wahrscheinlich bei der Fülle unserer Sünden, dann war die Vorstellung und ist sie noch, das wird dann zwischen dem eigenen Sterben und dem Eintritt in den Himmel erledigt. Fegefeuer nennt man das auf gut Deutsch. Da will man natürlich möglichst kurz drin sein. Und deshalb wurden Gelegenheiten gesucht und genutzt, Ablass schon zu Lebzeiten zu gewinnen. Zum Beispiel durch eine Pilgerfahrt an irgendeinen heiligen Ort. Notfalls auch durch Geldspenden. Man konnte also quasi jemand anders dafür bezahlen, dass der für mich die Pilgerfahrt übernimmt. Das gilt dann, nach damaligem katholischem Recht, als wäre ich selber gegangen. Wunderbar. Und irgendwann geht's sogar ohne heilige Orte und ohne Leute, die ersatzweise die Pilgerfahrten unternehmen, einfach durch Geldspenden. Reformationsfest, Erinnerung daran, dass die Erkenntnis aufzukeimen begann, dass es das irgendwie nicht sein kann. Dass ich mir den Himmel nicht, ich sage es jetzt ganz platt, nicht kaufen kann. Reformationsfest, das geht aber weiter. Wir können das heute nur feiern im reformatorischen Bewusstsein, dass die Kirche immer und fortwährend Reformation braucht, also auch heute. Dass wir Menschen immer dazu neigen, unsere ganz menschlichen Vorstellungen einzuschmuggeln, und das wird dann eine Weile erprobt in irgendwelchen kirchlichen Organisationen und Vereinigungen. Und wenn es eine Weile probehalber da war, dann wird es verbindlich eingeführt und irgendwann müssen es dann alle glauben. Und es gerät in Vergessenheit, dass ich mir das in irgendeiner stillen Stunde im Büro ausgedacht habe. Die Sachen, die ich mir ausdenke, die können wir aber tun oder lassen. Die müssen wir sorgfältig und kritisch prüfen, weil ich zu Irrtümern neige, wie jeder Mensch. Und deswegen ist es nötig, dass in der Kirche immer ein kritisches Bewusstsein bleibt und immer alles in der entscheidenden Rückbindung an die Botschaft der Heiligen Schrift geschieht. Das ist unsere Grundlage. Und in dieser Rückbindung erst sind wir lutherisch. Luther war imstande, aufgrund besonderer körperlicher und geistiger Gaben, dass er das Traditionsgut seiner Zeit dieser Schau unterziehen konnte. Er hat sich die Mühe gemacht, einfacher wäre gewesen, zu sagen, alle Traditionen beiseite, wir fangen neu an. Aber das müssen wir nicht. Wir dürfen prüfen und Gutes behalten. Selbstverständlich dürfen wir unser Miteinander und unser Leben traditionell gestalten, ohne geht's gar nicht. Wer es nicht glaubt, der beobachte sich selber mal morgens vorm Start in dem Tag im Badezimmer. Das läuft normalerweise, wenn wir nicht gestört werden, nach ein und demselben Ritual ab. Ich möchte mal sagen, 360 Tage im Jahr behandle ich mich in einer bestimmten Reihenfolge. Rasieren, duschen, Zähne putzen. Eigentlich ist das egal, wie rum man das macht. Eigentlich könnte ich das jeden Tag neu gestalten, aber wir brauchen als Menschen auch bewahrende Traditionen, die uns das Denken im Moment ein Stück weit abnehmen. Und so auch für unseren Glauben und unsere Kirche. Es ist gut, wenn man eine Weile entspannt da sitzen kann, weil man weiß, jetzt folgen noch mindestens 10 Minuten Zeit zum Ausruhen, bevor wir das nächste Lied singen. Denn das wäre sehr überraschend, wenn jetzt das Amen käme in dieser Predigt. Es kommt nicht, keine Angst. Wir brauchen Traditionen und wir dürfen sie haben. Und Luther hat sich die Mühe gemacht und hat das geprüft, was er vorgefunden hat anhand der Heiligen Schrift. Und beiseite tun müssen wir wirklich nur das, was der Schrift widerspricht. Wir dürfen aber die anderen Sachen, die wir erfunden haben, niemandem zur Pflicht machen. Und darin ist die Reformation ein Akt der Befreiung. Das macht frei für den Umgang mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Vergangenheit, frei für eine eigene Zukunft. Die erste Reformation, die erste eigentliche und wesentliche Befreiung des Menschen hat stattgefunden durch Jesus Christus. Daran erinnert Paulus. Und durch Christus sind die Christen frei. Und das sagt Paulus, wie man es fast nur im Griechischen sagen kann, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das heißt, es hält und zwingt uns nichts in dem, was anderen Menschen streng verbindlich ist. Frei ist der, der gehen kann. Frei ist der, der gehen kann, wohin er will. Bekannt ist den Zeitgenossen des Paulus das Gegenteil. Das Gegenteil von Freiheit, das ist Knechtschaft. Der Knecht kann nicht tun und lassen, was er will. Das ist der Unterschied. Der Knecht ist gehalten durch das, was der Herr ihm auferlegt. Der freie Mensch kann entscheiden, arbeite ich jetzt noch eine Stunde oder mache ich den Laden zu? Der Knecht, wem auch immer er zu dienen hat, der Knecht kann das nicht, sondern der ist gebunden. Der muss so lange weitermachen, bis sein Herr sagt, nun mach Schluss für heute. Das kann günstig sein, das kann ungünstig sein. Wir bilden uns, glaube ich, im Geschäftswesen, in der Arbeit alle ein, freie Herren unserer selbst zu sein. Aber das sind wir natürlich nicht. Wir sind Knechte der Familie, der Postbank, des Finanzamts, Knechte derer, die einen Anspruch an uns haben, weil sie längst einen Termin ausgemacht haben, zu dem sie erwarten, dass ihre Sache für uns wichtig wird. Wir sind vielfachen Zwängen unterworfen. Von den geistlichen Zwängen werden wir frei durch Christus. Die anderen werden relativiert. Als Christ bleibe ich natürlich Familienvater. Und das heißt, wenn ich die Arbeit ganz einstelle, dann ist es nicht nur mein eigener Hunger, mit dem ich hinterher fertig werden muss, sondern auch der meiner Frau und meiner Kinder. Wenn ich die Zahlungen ans Finanzamt ganz einstellte und ich wollte, ich könnte das, dann habe ich bestimmte Konsequenzen zu erwarten und zu tragen. Da bleiben wir drin als Menschen. Aber wir brauchen uns nicht noch zusätzlich Stress zu machen mit dem, was geistlich, was weltanschaulich unser Leben gefangen nehmen möchte. Reformation ist ein Akt der Befreiung. Es kommt nicht auf unsere religiöse Haltung an. Es kommt nicht auf die Güte und Qualität unseres persönlichen Verhaltens an, sondern wir sind befreit durch Christus. Das Joch der Knechtschaft ist von uns genommen. Wir sind Kinder und Erben unseres Gottes durch unseren Heiland. Das hat Paulus den Galatern ausführlich gepredigt und daraufhin sind sie Christen geworden. Das haben sie gerne und fröhlich angenommen und sind frei geworden von den Zwängen, die die Welt auf Menschen legt. Wunderbar. Und dann war Paulus wieder weg. Und dann kommt die spannende Frage, wie gestaltet sich Christsein im Alltag? Und Alltag heißt, wenn gerade nicht ein berauschender Missionsprediger da ist, wenn man ganz normal sein Leben bewältigen und aushalten muss. Und da zeigt sich etwas ganz Merkwürdiges. Wir sind nämlich zum Umgang mit Freiheit kaum geeignet. Wir kriegen da Schwierigkeiten mit. Menschen wollen unter das Joch zurück. Menschen wollen in die Abhängigkeit zurück. Oder sie suchen sich ein anderes Joch, eine andere Pflicht. Ganz eigenartig. Wenn man es von außen nüchtern betrachtet, müsste man doch sagen, die Freiheit ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist in dieser Welt vielleicht das höchste Gut, noch wichtiger als Gesundheit. Aber Freiheit hat auch Nachteile. Freiheit bedeutet Verantwortung. Freiheit muss irgendwie gelebt und gestaltet werden und Freiheit hat als Kehrseite der Medaille die Rücksichtnahme. Wenn man als Knecht arbeitet, dann kann einem egal sein, was der Betrieb des Herrn, des Eigentümers leistet und einbringt. Das kann keinem von uns freien Menschen ernstlich egal sein, ob es unserer Firma gut geht oder nicht. Und in diesem irdischen Sinne ist sogar ein Pfarrer Angestellter einer Firma. Und wenn die wirtschaftlich kränkelt, dann fängt man an, sich persönlich Sorgen zu machen. Wenn Signale kommen, dass auch in der Kirche irgendwie eine Krise am Horizont erscheint oder schon da ist, dann raubt einem das unter Umständen den Schlaf und die Ruhe. Als Knecht kann ich sagen, was geht mich das an? Da müssen sich andere drum kümmern. Das muss der Herr selber in den Griff kriegen. Paulus nimmt wahr, dass seine Glaubensgenossen und Geschwister in Galatien sich das Joch ersehnen, aus der Freiheit wieder raus wollen. Sie wollen das kombinieren, dass sie den Himmel geschenkt bekommen mit der Einhaltung des Gesetzes. Es muss doch irgendwie das große Geschenk Gottes in kleine Münze gewechselt werden. Wir brauchen handhabbare Regeln für jeden einzelnen Tag. Und da regt sich in Galatien die Anregung und die Stimmen, die sagen, die Beschneidung war doch ganz gut, als Zeichen und Erinnerung, dass wir zu Gott gehören, als Zeichen, dass wir leben mit Gottes guten Gesetzen und Geboten. Lasst uns das wieder einführen. 1517 war es die Beteiligung der Menschen am Erwerb ihrer Seligkeit. Nicht wesentlich, nicht die Hauptsache, das hat der Herr Christus getan. Das wusste man auch im Mittelalter, auch vor der Reformation. Aber doch so ein bisschen mitmachen, auch was tun, das ist sehr menschlich. Worin liegt heute das Problem? Wofür schränken wir heute freiwillig unsere geistliche Freiheit ein? Wenn ich was Konkretes wüsste für die Gemeinde, würde ich es jetzt sagen, liebe Schwestern und Brüder. Wer was weiß, der soll's bitte sagen. Auf den Zettel schreiben und an die Kirchentür hängen. Denn das ist wichtig, dass wir bei dem bleiben, was Christus uns befreiend geschenkt hat. Dass wir auf ihn sehen und dass wir nicht versuchen, mit eigener Kraft die letzten Stufen zum Himmel zu erklimmen. Dass wir uns nicht selber im Vertrauen auf uns auf den Weg machen, unser Leben zu meistern und in den Griff zu kriegen, sondern dass wir die Hände offen halten für das, was Gott uns schenkt durch unseren Heiland. Dass wir den Blick gerichtet haben auf Gott, der unseren Weg vorgibt und uns führt, der uns begleitet und der uns ans Ziel bringt. Und dass wir absehen von uns selber und von dem, was wir etwa zu können meinen. Wer was weiß, der soll es an die Kirchentür hängen oder ins Internet stellen. Das ist, glaube ich, das moderne schwarze Brett für Diskussionen. Und ich verspreche, es wird diesmal nicht so gehen wie 1517. Wer Thesen zur Reformation dieser Kirche heute schreibt und an die Tür hängt, da melde mindestens ich mich zur Diskussion. Denn das ist eine wesentliche Sache für unseren Weg. Da geht es darum, dass wir die Freiheit nicht verlieren, zu der Christus uns befreit hat. Und dann gibt es noch ein weiteres grundsätzliches Problem mit der Freiheit, das ist das, dass sie missverstanden wird. Ich bin frei, alles zu tun. Das ist die Feststellung. Das gilt von Gott her, das gilt durch Christus, das gilt im Glauben. Und Gott will aber nun, dass ich dabei frei bleibe. Und die meisten Sachen, die ich tun könnte in Ausnutzung meiner Freiheit, neigen dazu, mich irgendwie, ohne dass ich es gleich merke, wieder in Zwänge zu bringen. Ich zähle mal ein paar Sachen auf, die ich in Freiheit gebrauchen darf. Rotwein, Zigarren, Kartoffelchips und Fernsehen. Ich dürfte auch Gummibärchen gebrauchen, aber damit habe ich keine Probleme. Und das sind also alles ganz wunderbare Geschenke Gottes an die Menschheit. Und die Liste ließe sich noch sehr, sehr lange verlängern. Wenn einer von euch keine Zigarren mag, das soll ja immerhin auch vorkommen, dann ersetze er das bitte oder sie durch irgendwas anderes. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwo neigen diese wunderbaren Dinge dazu, uns mit Beschlag zu belegen. Und dann genieße ich nicht mehr das, was Gott mir geben will, sondern ich brauch's. Sätze wie, morgens brauche ich erstmal eine Tasse Kaffee, sind ganz verräterisch. Wer hat das schon mal gedacht oder gesagt? Das sind erfreulich wenige. Ich vermute, die anderen trinken morgens erstmal eine Tasse Tee, richtig? Wie frei sind wir noch in unseren Gewohnheiten? Das ist die Frage. Wie sehr nimmt uns das gefangen und wie sehr neigen wir zum übertriebenen Gebrauch? Ich darf alles. Ich darf heiraten, ich darf Auto fahren, ich darf im Internet surfen, ich darf sogar sonntags einkaufen. Aber ich muss doch nicht alles tun, was theoretisch möglich wäre. Meine Freiheit ist die Freiheit eines Bürgers im Reich Gottes. Und Bürger heißt, dass ich auch rechts und links von mir Menschen wahrnehmen darf. Dass ich wahrnehmen darf, dass ich nicht alleine auf der Welt bin, sondern mit anderen Menschen zusammen zu Gottes Reich gehöre. Und das heißt aber, ich habe manche Sachen aus Rücksichtnahme zu unterlassen oder sparsam zu gebrauchen. Ich rauche nicht im Wohnzimmer. Theoretisch bin ich frei dazu. Praktisch gibt es drei wichtige Argumente, das nicht zu tun. Das ist meine Frau und meine beiden Kinder. Aus Rücksichtnahme auf die, wenn ich schon selber Sachen tun möchte, die als ungesund gelten. Und das lässt sich durchbuchstabieren für alles, was unser Leben füllt und angenehm macht. Wir sind frei als Bürger im Reich Gottes. Unser Glaube wird aktiv in der Liebe. Das heißt, ich darf fragen, was tut eigentlich dem Mitmenschen gut? Ich darf meine Freiheit nicht an mich reißen und mich dran klammern als ein Besitz, sondern ich darf sie gebrauchen, um weiterzugeben, was mir geschenkt ist. Und ich soll nicht die Sache in die eigenen Hände nehmen, damit ich nicht Christus aus dem Griff und aus dem Blick verliere. Vielleicht ist heute das Problem unserer Zeit und unseres Landes so eine gewisse Patchwork-Religiosität, dass man sich von überall her was sucht und sich selber die Stufen zum Himmel dann zurichtet und vor die Füße legt. Ein bisschen sanfter Buddhismus, etwas Altes Testament, die Gesetze sind ja ganz gut, ergänzt um einige grundlegende indianische Weisheiten und in die Form von Kristallpyramiden gebracht. Und wenn ich mich im Baumarkt umgucke, was es da gibt an Zubehör zur Gestaltung des eigenen Gartens und des eigenen Wintergartens, dann liege ich, glaube ich, mit dieser Beschreibung nur ganz knapp daneben. Jesus Christus allein. Das ist der Weg, den Paulus verkündigen durfte. Jesus Christus allein. Damit haben wir angefangen, als lutherische Christen. Jesus Christus allein, das ist die Wiederentdeckung der lutherischen Reformation. Das wusste man vorher. Das steht im Römerbrief, wir haben es gehört. Aber manchmal gerät das aus dem Blick. Und dann braucht die Kirche, dann brauche ich Reformation, wenn ich dem Herrn Christus irgendwas beigesellen möchte. Dann ist sozusagen das Feuerwehrauto meines Lebens in 100 Teile gegangen. Und dann hilft nur zurück. Zurück, wie es mal war. Zurück zu dem, der es wieder heil machen kann. Zurück zu dem, aus dessen Hand mein Leben kommt und der seine Hand segnend und schützend über mein Leben hält. Zurück zu Gott. Durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Das ist Reformation heute und morgen und alle Zeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.